Guten Morgen. Es ist schön, mit euch heute in die Bibel hineinzuschauen, das Wort zu lesen und dann auch einige Gedanken möchte ich auch gerne dann weitergeben. Meine Frage ist heute, es ging um den Heiligen Geist, wie der Fabian das auch schon in der Einleitung auch gesagt hat. Kennt ihr das oder passiert das euch manchmal auch so? Ihr liest das Wort Gottes, ihr liest in der Bibel und ihr versteht da nicht. Man denkt, Mensch, um was geht es eigentlich? Was will der Schreiber mir hier sagen? Was meint er eigentlich? Kennt ihr diese Situation? Wem ist das schon so ergangen, dass er mal morgens vielleicht aufsteht, nimmt seine Bibel und dann liest er oder mittags, abends, wann auch immer ihr eure Zeit mit dem Wort Gottes, wann ihr euch beschäftigt, ihr liest und ihr versteht nicht. Wem ist das schon mal so ergangen? Ich denke mal, jedem von uns. Jedem von uns ist er so. Meine nächste Frage ist, wo kriege ich die Erklärung? Lass mich das kurz machen. Wenn ein Mann, weil ich schreibe nicht viel, aber wenn ein Mann an seine Frau, an seine Freundin, an seine Verlobte, an wen auch immer, einen Brief schreibt und wenn die da was nicht versteht, zu wem geht sie? Die geht zu dem Autor, der das geschrieben hat. Das ist der Mann, um zu fragen, was meinst du eigentlich hiermit? Was ist, wenn die Kinder irgendwann mal diesen Brief finden und verstehen den Brief gar nicht? Was hat der Vater wohl da gemeint, was er an die Mutter geschrieben hat? Zu wem gehen die? Die können nicht zur Mutter gehen, die müssen zum Vater gehen, damit der Vater erklären kann. Zu wem gehen wir, wenn wir das Wort Gottes nicht verstehen? Wohin gehst du, wenn du irgendein Vers, irgendein Abschnitt aus der Bibel nicht verstehst? Wir wissen aus 2. Timotheus, sagt der Paulus, denn die ganze Schrift ist vom Gott eingegeben. Ganze Schrift ist von Gott eingegeben, im 2. Timotheus. Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Gott hat Menschen gebraucht, die erfüllt waren mit dem Heiligen Geist, um die Bibel zu schreiben. Deswegen brauchst du heute den Heiligen Geist, um das Wort Gottes zu verstehen. Du musst im Gebet den Heiligen Geist darum bitten, damit er dir die Augen öffnet, um das Wort zu verstehen. Wisst ihr, heute wird es genau um diesen einen Mann gehen, der auch, ich weiß nicht, in welcher Kutsche saß, auf jeden Fall, er war nicht in meinem Auto, aber er saß und er hat Jesaja gelesen und er hat es nicht verstanden. Und er wusste gar nicht, um wen es geht. Und das ist der Kämmerer aus Äthiopien. Und ich würde gerne mit uns diese Geschichte auch zum Anfang lesen. Das finden wir in Apostelgeschichte 8, ab Vers 26. Und es wäre gut, jeder, der seine Bibel mit dabei hat, dass er das öffnet, seine Bibel öffnet, seine Bibel-App vielleicht öffnet und den Text mitverfolgt und mitliest. Apostelgeschichte 8. ab Vers 26. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden, auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer, ein Mächtiger am Hof der Kandake, der König von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er der Prophet Jesaja las, und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser, Jesaja 53, ab Vers 7 bis 8. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann sein Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet? Das von sich selbst oder von jemand anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an. Entschuldigung. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kam sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten. Und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser hinaufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber fand sich in Ashdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten des Evangeliums, bis er nach Caesarea kam. Eine sehr interessante Geschichte, sehr interessanter Abschnitt. Und ich würde auch mit Anfang der Apostelgeschichte 8 anfangen, damit wir vielleicht auch besser verstehen oder damit wir auch in diesen Schrift reinkommen. Ich habe nicht vom ersten Vers gelesen, aber ich werde ganz kurz erzählen, um was geht es eigentlich vom ersten Vers. Im ersten Vers Apostelgeschichte 8 fängt damit, dass der Stephanus gesteinigt wurde in 7. Und es fing in diesen Tagen, da lesen wir, die Zerstreuung der Jünger. Wisst ihr, und als ich das so gelesen habe und dachte, Mensch, hier wird der Stephanus, einer der Jüngern, wird gesteinigt. Was für ein Niederschlag, was für ein, muss für die Gemeinde gewesen sein. Einer ihrer wird von ihnen weggenommen und einer von denen wird vor ihren Augen auch gesteinigt. Wie viel Mut hatten diese Menschen noch überhaupt gehabt? Diese Gemeinde, diese erste Gemeinde, wie viel Mut hat sie noch überhaupt gehabt? Und die fingen an, oder die zerstreuten sich. Und somit fängt es an jenem Tage. An jenem Tagen ging der Auftrag, den Jesus Christus seinen Jüngern, den Aposteln weitergegeben hat. Er hat gesagt, zuerst müsst ihr in Jerusalem bleiben. Zuerst müsst ihr hier bleiben. Ihr sollt hier das Wort verkündigen. Ihr sollt hier das Wort lehren. Danach sollt ihr nach Judäa und Samarien gehen. Und ich weiß nicht, auf welches Zeichen oder auf was haben die gewartet, bis sie diesen nächsten Schritt machen konnten. Doch Gott selbst lässt es zu, dass Stephanus gesteinigt wird, damit die Zerstreuung der Jünger vorangeht. Damit die Zerstreuung anfängt, damit das Wort überall auf der Welt verteilt wird. Ein Samen muss in die Erde gelegt werden, damit es aufgeht und viel Frucht bringt. Ich weiß nicht, ob der Paulus damals schon daran gedacht hat, als er diesen Stephanus steinigen ließ, dass das Wort irgendwann mal mich erreichen wird. Aber dieser Stephanus musste gesteinigt werden, damit er in die Erde hineinlegt, damit die Zerstreuung der Jünger anfängt, damit das Wort außerhalb von Jerusalem, damit es nach Judäa, nach Samarien und bis an das Weltende erreicht wird. Stephanus musste dafür sterben. Und vielleicht klingt es für dich heute, Mensch, das ist aber brutal, einer muss sterben, damit das Wort weitergeht. Dann weiß ich nicht, wie du heute über die verfolgte Christen denkst. Aber die denken oder die bitten auch darum, beten, damit wir Kraft haben. Damit das Evangelium weiter. Beten nicht, dass die Verfolgung aufhört, sondern betet, damit wir die Kraft bekommen, damit wir das Wort treu weiter verkündigen können. Ja, es geht über die Verfolgung. Ja, Gott hat sogar so weit gedacht, dass er gesagt hat, ich muss meinen Sohn hingeben, damit er stirbt, damit der Mensch mit mir einen Bund haben kann. Ja, er geht auch darüber hinaus. Ja, er lässt den Stephanus steinigen, damit dieser Paulus irgendwann mal erreicht wird, damit er ihn gebrauchen kann. Und wisst ihr, für uns ist das manchmal auch unbegreiflich. Auch für mich ist das unbegreiflich. Dieser Stephanus, der treu war, der das Wort verkündigt, und auf einmal muss er gesteinigt werden. Aber wir sehen, dass die Jünger auf einmal zerstreut sind. Das lesen wir weiter. Die Jünger wurden zerstreut und die predigten das Evangelium. Und dann in Kapitel 8, in Vers 4 bis 8, taucht dieser Philippus auf einmal auf. Auch dieser Philippus musste fliehen. Er war in Jerusalem vorher. In Kapitel 6 der Apostelgeschichte lernen wir diesen Philippus kennen. Und was wir über ihn erfahren, er war ein Mann, der guten Ruf hatte. Apostelgeschichte 6. Er war ein Mann, der voller Heiligen Geistes war. Er war ein Mann, der weise war. Das erfahren wir über diesen Philippus. In Apostelgeschichte 8 sehen wir, dass Gott ihn gebraucht und schickt ihn an einen Ort in Samarien, damit er dort predigt. Aber er soll nicht nur das Evangelium, oder er verkündigt nicht nur das Evangelium, sondern er tat auch Zeichen. Er tut Wunder. Unreine Geister wurden ausgetrieben und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Das lesen wir über den Philippus. Das lesen wir über den Philippus. Die Freude war groß in der Gemeinde. Auf einmal außerhalb von Jerusalem entsteht eine Erweckung. Und nicht eine kleine Erweckung, sondern wir lesen, es entstand eine große Erweckung. Die Menschen nahmen das Wort Gottes an und ließen sich taufen. Lesen wir weiter. Es entstand eine Gemeinde außerhalb von Jerusalem. Das Wort wird auf einmal in Judäa und in Samarien gepredigt. Was für ein Wunder. Das Wort wird gepredigt. Das Wort wird weitergegeben. Das Wort erreicht Menschen. Und wir lesen von der ersten Gemeinde in Apostelgeschichte, dass die erste Gemeinden die Anweisung Jesus folgten. In Apostelgeschichten, die Gläubigen gingen hinaus, wie Christus hinausgegangen war. Für die war das klar. Die gingen hinaus, wie auch Christus hinausgegangen war. Lesen wir in Apostelgeschichte 8, 1 bis 4. Sie verkauften ihr Eigentum und gaben es den Armen. So lebte die erste Gemeinde. Sie verließen Vater, Mutter, Häuser und Äcker, um in die ganze Welt das Evangelium zu verkündigen. Denken wir an den Philippus. Er verlässt auf einmal Jerusalem, das Wort zu verkündigen. Sie machten Menschen zu Jünger und lehrten sie zu arbeiten und zu gehorchen. Apostelgeschichte 2. Sie nahmen ihr Kreuz auf sich und folgten Christus nach. Sie freuten sich über Leid und Verfolgung. Sie ließen ihre Toten die Toten begraben und gingen, um das Evangelium zu predigen. Sie schüttelten den Staub von ihren Füßen und gingen weiter, wenn die Menschen sie nicht hören wollten. Das tat die erste Gemeinde. Sie heilten, trieben Dämonen aus, weckten Tote auf und brachten Blinden bleibende Frucht. Und weil, wisst ihr, wenn ich das lese, dann denke ich, wow, in diese Gemeinde möchte ich mal gerne sein, oder? Eine Gemeinde, die den Auftrag mal richtig nachgeht. Eine Gemeinde, die das Wort Gottes ernst nimmt, die das Wort wörtlich nimmt, so wie es geschrieben hat, so wie Jesus von denen verlangt hat, so wie Jesus sich das gewünscht hat von der Gemeinde. Die erste Gemeinde nimmt das und geht raus. Ergebnis war der erste Gemeinde, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das war das Ergebnis. Und interessant, es taucht nicht nur einmal in der Apostelgeschichte auf, sondern wir lesen an 6 verschiedenen Stellen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Menschen stieg auf etwa 5000. Das nach der Predigt von Petrus. Da waren 3000, auf einmal stieg es schon auf 5000. Also wir sehen unheimlich großen Wachstum. Immer mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem, lesen wir weiter. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zu dem Herrn. Es geschah, dass sie wieder in Synagogen der Juden gingen und so predigten, dass eine große Menge Juden und Griechen gläubig wurden. Also wir sehen also Verfolgung 1, aber keine Scheue. Was ist mein Auftrag? Ich konzentriere mich nicht auf die Verfolgung, sondern ich konzentriere mich auf das, was Gott von mir haben möchte. Und wisst ihr was? In Apostelgeschichte 8,14 lesen wir, als diese Nachricht, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hat, haben die Apostel in Jerusalem erreichte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Philippus war in Samarien. Er predigte und das Wort wird da angenommen. Erweckung entsteht in Samarien. Und was machen die Apostel? Die nehmen Petrus und Johannes und schicken, wofür? Für Hilfe. Und wisst ihr, mich erinnert diese Stelle in Apostelgeschichte daran, was Jesus dem Petrus verkündigt hat. Hey, Petrus, du bist ein Menschenfischer, aber ich will dich zu dem machen, dass du Menschen fischst. Und dann erinnert mich an die weitere Stelle, als die Netze voll waren und die konnten die nicht rausziehen, da kamen die anderen Jünger oder da kamen die anderen Fischer und haben geholfen. Auf einmal ist der Philippus, dieser Jünger, in einer Situation, wo er wahrscheinlich überfordert war. Die Gemeinde erfährt eine Erweckung. Und die Aposteln hören das in Jerusalem. In Samarien ist das Wort angenommen. Wir schicken Petrus und Johannes zu Hilfe. Wisst ihr, wenn ich das lese, was für ein Bild. Und ich glaube, der Philippus musste sich gefühlt haben, ich bin in einer Gemeinde, ich bin irgendwo angekommen, hier funktioniert alles, ich bekomme Hilfe von außerhalb, es läuft. Wenn man denen fragen würde, wie läuft das Business läuft gut. Das würde der Philippus wahrscheinlich, die Frucht ist da, die Ernte ist reif, da sind wenige, die da sammeln. Das würde wahrscheinlich der Philippus sagen. Aber der Geist oder Gott denkt da schon wieder auch ganz anders. Hier ist eine Erweckung passiert. Philippus, du, der du weise bist, du, der du voller Heiliger Geistes bist, ich brauche dich für einen anderen Auftrag. Und dann erscheint der Engel des Herrn in Apostelgeschichte 26 und jetzt sind wir bei unserem Text. Da erscheint er diesen Philippus und sagt, verlasse diesen Ort, weil ich will dich woanders haben. Nicht das erste Mal lesen wir, dass irgendeiner Ort verlassen muss. Abraham musste seinen Ort auch verlassen, weil Gott ihn woanders brauchte. Und wisst ihr, auf einmal erscheint das, dass dem Philippus gesagt wird, verlass Samarien und geh nach Gaza. Dort will ich dich gebrauchen. Und wir wissen, wofür er ihn gebrauchen wollte, der Heilige Geist. Wir haben das gelesen. Ich weiß nicht, ob dem Philippus das bewusst war. Hier hat Gott mich gebraucht, wo wahrscheinlich Tausende von Menschen zum Glauben kamen. Jetzt will er mich gebrauchen, dass ich einem Mann, einer, nicht Hunderte, einer, dass ich dem das Wort erkläre, dass er zum Glauben kommt. Ein Mann, nicht Hunderte. Hier Hunderte, hier hat er Erweckung erlebt, aber ich will dich gebrauchen. Er wird ein Mann sein. Er versteht das Wort nicht. Er hat ihm das nicht gesagt. Er hat ihm aber den Auftrag gegeben, verlasse Samarien und sei jetzt gehorsam. Verlasse mal den Ort, verlasse die Umgebung, an der du dich dort, wo du dich wohlfühlst. Wie geht es dir? Wie geht es mir, wenn ich einen Auftrag bekomme? Verlass mal deine Komfortzone. Dort, wo du dich wohlfühlst. Dort, wo du die Hilfe auf einmal erfahren hast. Dort, wo die Hilfe aus Jerusalem von den Aposteln gekommen ist. Verlasse mal diese Zone und geh an einen anderen. Oft wird es uns ungemütlich. Oft suchen wir Ausreden. Mose war auch so einer, der auch Ausrede gesucht hat. Aber Gott sagt, nee, ich will dich trotzdem dahin haben. Du sollst trotzdem nach Ägypten gehen. Egal, was vorher da passiert ist, nach Ägypten ist dein Auftrag. Jona, ich will dich da haben. Ich will dich nicht irgendwo anders haben. Da. Geh dahin. Wisst ihr, ein Mann, diese Woche bei der Bibelstunde durften wir auch hören, ein Mann musste seine Komfortzone verlassen, die wünschen wir nie verlassen zu wollen. Aber ein Mann musste seine Zone verlassen. Die Herrlichkeit Gottes musste er verlassen und nicht Jesus. Überlegt mal, denk mal an den Lazarus, der gestorben ist, der tot war, der bei Gott schon war. 4 Tage war er tot, lesen wir. Und auf einmal sagt Gott dem, Jesus braucht dich nochmal, damit Menschen zum Glauben kommen. Du musst das Himmelreich wieder verlassen, damit Jesus Wunder tun kann. Du wirst zum Leben erweckt, damit viele an mich glauben. Wow. Eine Zone verlassen, damit Gott verherrlicht wird, damit Menschen erreicht werden, damit das Wort Gottes in die Herzen der Menschen hineinkommt. Ja, es klingt oft hart. Lazarus musste nochmal menschlich sterben. Durch die Verfolgung wurde er auch gestorben. Aber wissen wir, sehen wir einfach dieses Bild, was Gott gebraucht. Menschen müssen ihre Komfortzone verlassen, damit das Wort Gottes gepredigt wird. Jesus gebraucht dich und mich. Er hätte diesen Engel auch gebrauchen können eigentlich. Dieser Engel, ja, der dem Philippus erschienen ist, müsste man eigentlich denken, hey, warum gehst du nicht dahin und erklärst ihm eigentlich das Wort? Einer Schreiber habe ich diese Woche auch gelesen, Engel konnten Philippus Anweisungen, aber ihm nicht Aufgabe des Predigens abnehmen. Ein Engel kann dir Aufgabe geben, aber nicht die Aufgabe des Predigers übernehmen. Dieses Vorrecht ist nur Menschen gegeben, nicht jedoch Engel. Was für ein Vorrecht hast du, habe ich heute bekommen? Und wisst ihr, es geht um die Prediger, nicht die hier vorne stehen, sondern jeder von uns kann das Wort weitergeben, im Geist. Gott möchte dich gebrauchen. Ist dir das bewusst, dass Gott dich gebrauchen will? Aber der erste Schritt ist, wenn er dich ruft, musst du deine Komfortzone verlassen. Musst du dort, wo du dich wohlfühlst, musst du dich verlassen, weil Gott was Größeres vorhat. Philippus verlässt das und geht dort, wo der Auftrag war. In Apostelgeschichte 8, 27 bis 29 sehen wir auf einmal, er trifft eine Karawane. Eine Karawane zieht. Ein mächtiger Mann, der uns beschrieben wird, ein Äthiopier, er reist. Wo war dieser Mann? Und wir lesen von ihm, er war in Jerusalem oder er ist nach Jerusalem gekommen zum Anbeten. Und jetzt zieht er zurück in seinen Heimatort. Auf eine Straße, die öde ist. Gaza. Wo kein Mensch ist. Eine Wüste ist da. Und er zieht nach Hause. Und der Philippus ist auf einmal da. Der Geist ihn genommen, dahin versetzt. Ich brauche dich da. Ein Mann zieht nach Hause. Er war in Jerusalem. Er ist gekommen zum Anbeten. Lass uns mal hier mal kurz Halt machen und über diesen Mann, der gekommen ist zum Anbeten, drüber nachdenken. Wer war dieser Mann? Das war ein Kämmerer. Er war ein Fremdling. Wie weit durfte er eigentlich zur Anbetung hingehen? Konnte er in den Tempel hinein? Was wissen wir? Wie weit konnte er kommen zum Anbeten? Er durfte vielleicht im Vorhof sein. Wir lesen, wir können davon ausgehen, wahrscheinlich ist er zu Judentum, hat er sich bekehrt oder so den Glauben. Aber er konnte nur in den Vorhof. Er war kein Jude zum Anbeten. Es gibt ein zweites Problem. Er war ein Eunuch. Was ist mit den Menschen? Wie weit durfte er eigentlich? Nach dem Gesetz Mose durfte er gar nicht dahin. Im 5. Buch Mose lesen, in 23, Vers 1. Das heißt, dieser Mann, der zu Judentum übergekehrt ist, ist nach Jerusalem gereist, um anzubeten. Und was hat er dort erfahren? Er kann nicht anbeten. Er ist kein Jude. Er kommt nicht in den Tempel rein. Und zweite Sache, er ist kein vollwertiger Mensch. So haben die Juden den eingesehen, nach dem Gesetz Mose. Sowieso nicht. Aber wisst ihr, was er bekommt? Er bekommt eine Schriftrolle, weil das lesen wir. Er bekommt eine Schriftrolle von Jesaja. Und jetzt mit dieser Schriftrolle reist er zurück. Wir wissen nicht, ob der Angebetete in Jerusalem hat oder nicht. Er ist nur dahin gekommen, steht es. Aber was wir wissen, er bekommt diese Schriftrolle, auf welche Art und Weise auch immer. Er bekommt diese Schriftrolle und reist zurück und liest in eine Schriftrolle. Meine Ermutigung an euch, die ihr immer den ersten Sonntag am Rathausplatz steht und das Wort Gottes verteilt. Ihr wisst nicht, wozu diese Menschen dahin gekommen sind. Aber wisst ihr, was ihr für ein Vorrecht habt? Ihr habt das Vorrecht, das Wort Gottes denen in die Hand zu drücken. Dieser Mensch darf es lesen. Er darf es lesen. Und vielleicht wird Gott oder der Heilige Geist einen anderen Mensch gebrauchen, einen Hauskreis gebrauchen, eine Online-Predigt vielleicht gebrauchen, damit er das Wort versteht. Ihr wisst das nicht. Der Philippus wusste auch nicht, wozu er gerufen wurde. Der Kämmerer wusste auch nicht, was ihn in Jerusalem erwartet. Aber er hat diese Schriftrolle bekommen und kehrt nach Hause und auf einmal ist dieser Philippus da. Und er hört ihn. Er hört ihn und sagt, hey, was liest du eigentlich? Verstehst du denn überhaupt, was du liest? Philippus begegnet diesem Menschen, der ein Fremdling war, ganz liebevoll und stellt ihm diese Frage, verstehst du eigentlich, was du liest? Philippus eröffnet ein Gespräch mit ihm, im Verse 30. Und dieser Mensch sagt, wie soll ich es verstehen, wenn keiner da ist, der mir es erklären kann? Geht nicht. Mal ganz ehrlich, wenn wir diese Stelle von Jesaja lesen, ohne das Neue Testament zu kennen, was würden wir da verstehen? Was würdest du da verstehen? Lass mich mal das, ich habe mal das so ein bisschen so geschrieben, wahrscheinlich so, wie es dem ergehen würde. Der Abschnitt in Jesaja zeichnet das Bild eines Menschen, der demütig und stumm war vor seinen Feinden, der Erniedrigung widerfuhr, dem ein gerechter Prozess versagt blieb und er keine Hoffnung auf Nachkommen hatte, weil er in der Blüte seiner Jahre und als Unverheirateter getötet wurde. Das ist das, wenn du Jesus aus dem Neuen Testament, wenn du rein das liest, geh mal das zu Hause, diese Stelle nochmal durch. Und vielleicht verschließ mal so, dass du Jesus nicht kennst. Du weißt nicht, wer Jesus ist. Du bist Fremdling. Ich weiß nicht, wie viel er von Alten Testament überhaupt kannte. Aber er sagt, er gibt auch zu, ich verstehe nicht. Redet der Prophet von sich selber? Von was redet er eigentlich? Sicher können wir davon ausgehen, er war in Jerusalem und er hat bestimmt in Jerusalem von Jesus auch gehört. Aber er hat nichts Gutes von Jesus gehört, weil es war eine kurze Zeit davor, dass Jesus da gekreuzigt wurde. Dass er als ein Verbrecher gestorben ist. Und ich weiß nicht, wie viel er Gutes von Jesus gehört hat. Sagt uns auch der Text nicht. Nur er verstand den Jesaja nicht, wovon Jesaja prophezeit hat. Und jetzt muss dieser Philippus dem erklären. Und Philippus nimmt sich Zeit. Der Kämmerer sagt, steig mit auf den Wagen. Und er erklärt ihm das Wort. Wahrscheinlich aber, wovon wir auch ausgehen, Philippus erklärt ihn auch mehr, als nur was Jesaja da sagt. Warum gehe ich davon aus? Weil auf einmal ist das Verlangen von diesem Mann, von diesem Kämmerer, sich taufen zu lassen. Jesaja spricht nichts von der Taufe. Warum möchte er sich auf einmal taufen lassen? Wahrscheinlich hat der Philippus denen auch mehr das Evangelium erklärt. Und er hat ihn auch erklärt, wofür Jesus gekommen ist. Dass er für seine und für meine Sünde gestorben ist. Er erklärte ihm auch, wie er in Verbindung mit Gott kommt. Er erklärte ihm die Taufe, weil es wird hier auch ausführlich auch geschrieben. Und er ließ ihn taufen, er tauchte ihn unter und stand wieder auf. Oder diese Auferstehung von den Toten. Also wir lesen, dass Philippus sich unheimlich viel Zeit genommen hat. Er hat sich Zeit genommen, das Evangelium ihm zu erklären. Ein Mann voller Heiliger Geistes. So wie der Philippus uns erklärt wird. Nimmt sich Zeit, einem Menschen dazu zu führen, dass er zum Glauben kommt. Dieser Mann lässt sich taufen, der Kämmerer, der reist weiter. Und ich weiß nicht, wie es dem ergangen sein muss, aber der Philippus wurde vor ihm weggenommen. Er hat den Philippus, steht es weiter, nicht mehr gesehen. Der Philippus taucht an einem anderen Ort auf und er predigt auch dort das Evangelium weiter, an der Küste. Interessant wurde mir, was ist eigentlich aus diesem Kämmerer passiert? Was ist mit ihm passiert? Sein Mentor wird vor seinen Augen weggenommen. Einer, der ihm das Evangelium erklärt hat, wird weggenommen. Was blieb diesem Kämmerer? Eine Schriftrolle vom Alten Testament und ein lebendiger Gott, zu dem er kommen kann, mit dem er reden kann, den unterweisen kann, den lehren kann. Ein Gott, der seinen Heiligen Geist zu ihm schickt, damit er im Wort unterwiesen wird. Für mich ist diese Geschichte in Apostelgeschichte sehr interessant. Sehr interessant nicht, weil es Philippus und Kämmerer hier, der zum Glauben kommt, sondern es ist viel weiter auch interessant. Wir lesen Apostelgeschichte 8, 9 und 10. In drei Kapiteln hintereinander kommen Menschen zum Glauben. Und das sind nicht irgendwelche Menschen. Wovon ich ausgehen kann, dieser Kämmerer reist nach Äthiopien zurück, in sein Land. Und er verkündigt das Wort da weiter. Und hier schließt sich ein Kreis. Ein Kreis schließt sich hier, was im 1. Mose angefangen hat. Wir lesen von einer Völkertafel in 1. Mose. Die Völkertafel, das sind die Nachkommen Noahs, von denen wir lesen. Das ist der Sem, der Hem und Japhet. Und wenn wir ein bisschen das Wort studieren, wenn wir das Wort lesen, wenn wir Parallelen vergleichen, so werden wir auch finden, dass diese Äthiopier gehörte zu einem Völkertafel, zu einem Völker, was der Abstammung von Hem ist. Der Saulus, der in Kapitel 9 zum Glauben kommt, ist von der Abstammung Sem. Und der Cornelius, der Hauptmann, ist von der Abstammung Japhet. Die Völkertafel wird hier geschlossen, dass das Evangelium an die ganze Welt verkündigt wird, mit den Menschen, die gebraucht werden. Meine Frage an dich, meine Frage an mich war das auch, als ich die Predigt vorbereite. Wo findest du dich heute? Wo gebraucht dich Gott? Wo möchte er dich gebrauchen? Wer bist du? Was ist dein Anliegen? Vielleicht bist du heute derjenige, der liest, der das Wort auch nicht versteht. Heute hast du die Möglichkeit, heute kannst du ins Gebet gehen, dass Gott dir Augen öffnet, um das Wort zu verstehen, durch den Heiligen Geist. Er ist jedem Christ gegeben. Du kannst beten, dass er dir einen Mentor an die Seite stellt, der voller Heiliger Geistes ist, der dir das Wort erklärt. Wo bist du heute? Bist du derjenige, der gerufen wird, einem anderen das Evangelium nahezubringen? Vielleicht bist du der, der das Wort sucht. Ich möchte dich herausfordern. Geh ins Gebet. Frage Gott, Herr, was möchtest du von mir? Was soll ich tun? Wo möchtest du mich gebrauchen? Und wenn es auch nur für einen Mann ist, für Philippus war das der eine Mann, aber ein ganzer Volk wurde durch diesen Äthiopier erreicht. ein Mann, Veränderung für ein ganzes Volk. Möge Gott dich dabei segnen, möge Gott dich auch gebrauchen. Wenn du im Gebet bist, da bin ich mir auch sicher, dass er dich auch gebrauchen wird. Amen.